hören einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom 18. Februar 2010. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Aus der Schule geplaudert heute mit Richard Schäfer und wir haben noch ein kleines technisches Problem, aber das lösen wir gleich. Gast im Studio ist heute Frau Julia Flörike, staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Und was sie uns zu sagen hat zur Sprecherziehung und zur Stimmbildung und zur Stimmpflege, das erfahren Sie hier nach der nächsten Musik. Und dann können Sie auch Ihre Fragen stellen und anrufen hier im Studio. 590-9022 ist die Nummer, die ich, sage ich Ihnen nachher aber nochmal an. Aus der Schule geplaudert.
Radio Funkwerk auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar.
Stimme und Sprache ist Schwerpunkt heute in der Sendung Aus der Schule geplaudert. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der kompetent mit Stimme und Sprache umgehen kann. Frau Julia Flörike, da das vorhin alles ein bisschen schnell ging, herzlich willkommen hier im Studio.
Herzlich willkommen. Danke auch von mir, dass ich hier sein kann, Herr Schäfer.
Ja, ich freue mich auf diese Sendung, auf dieses Thema vor allem. Und da muss ich mir Asche aufs Haupt streuen. In der Mail-Ankündigung habe ich noch von einer Logopädin gesprochen. Das ist aber völlig falsch. Frau Flörike ist staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Frau Flörike, erklären Sie uns doch mal bitte, was ist der Unterschied zwischen Sprechlehrerin, Stimmlehrerin und Logopädin?
Ich fange mal bei den Gemeinsamkeiten an. Beide Berufe, die Logopäden und die Atem-, Sprech- und Stimmlehrer sowie auch Sprachtherapeuten arbeiten mit sprech- und stimmgestörten Menschen, also im therapeutischen Bereich. Wir sind auch von Krankenkassen anerkannt, haben Zulassung, da sind wir auch gleichgestellt. In meiner Ausbildung zur Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin ist dazu noch der pädagogisch-künstlerische Anteil dabei, also die Sprecherziehung, die Stimmbildung, sei es chorische Stimmbildung, Gesang und diese Sachen. Das haben die Logopäden nicht so. Die arbeiten also nur mit der krankhaften Sprach-, Stimmgeschichte und wir auch in der Fort- und Weiterbildung.
Also auch mit der professionellen Sprachausbildung für alle die, die einen Sprechberuf oder einen Beruf über die Stimme, über die Sprache ausüben können. Wie viele Berufe gibt es denn da?
Wie viele Sprechberufe? Ja. Oder könnte man anfangen von Hinz und Kunz? Es geht darum, die Leute, die beruflich wirklich auch über Stimme zum Beispiel verkaufen, also ein Verkäufer, die auch Argumente verkaufen, das kann dann ein Rechtsanwalt sein, die also sprachlich, stimmlich gefordert sind, Telefonistinnen, Pfarrer, Erzieher, Lehrer, das sind so die Hauptschwerpunkte, aber auch ein Manager, der mal eine Sitzung leiten muss oder seine Argumente halt durchbringen möchte. Und da zählt halt die Stimme ganz viel, auch in der Wirkungsweise, im Charisma und halt auch die Belastung, wie halte ich überhaupt einen Sprechalltag durch.
Bedeutet das auch, dass Sie mitlehren, wie man auftreten muss, also so diese Begleiterscheinungen zur Stimme?
Begleiterscheinungen?
Also wie wirke ich ohne Stimme zum Beispiel, wie wirke ich?
Ja, es geht Hand in Fuß, man spricht und singt vom Scheitel bis zur Sohle, ist ein alter Spruch. Das, wie ich stehe, wie ich gehe, wie ich sitze, beeinflusst die Aufrichtung, die Atmung und damit die Stimmgebung.
Wenn die Leute zu Ihnen kommen und ausgebildet werden wollen, was bringen die denn meistens mit an Voraussetzungen?
Wenn sie von sich selbst kommen und sich weiterbilden möchten, bringen sie auf jeden Fall Interesse und Motivation mit. Das ist ganz wichtig und kommen halt aus den unterschiedlichen Anregungen, weshalb sie kommen. Es kann sein, dass jemand einfach Lust hat, an Sprache zu arbeiten, sich da fortbilden möchte im Bereich zum Beispiel Gedichte rezitieren. Oder es kann sein, dass jemand merkt, ich komme einfach nicht so an mit meiner Stimme, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, wenn er sich noch bewerben möchte. Ja, oder ein Referendar oder Student, bei dem ansteht, ich muss jetzt meine Diplomarbeit verteidigen und ich bin doch immer so furchtbar aufgeregt und dann kippt mir die Stimme weg oder ich fange an zu nuscheln, zu stottern im übertragenen Sinne und da einfach sich weiterzubilden und sicherer zu werden.
Meine Frage jetzt mal ketzerisch, ist das nicht eigentlich die Sprechausbildung auch so ein Stück Kulturgut, was in der Schule mitgelehrt werden müsste?
Das ist ja Ihr Thema, die Schule, hier aus der Schule geplaudert. Ja, da fängt es eigentlich schon an. in der Grundschule mit dem Vorlesen? Wie gehe ich da mit der Gestaltung um, mit den Gedichten auswendig lernen und vortragen? Kriegt man da auch Lust mit oder ist es nur ein Horror, wenn ich da vor der Klasse stehe und da jetzt was vorsprechen soll? Beginnt es dann bei den Kindern, dass sie einfach leiern? Kann ich ja mal andeuten, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Das ist nicht schön. Aber da mit dem Ausdruck zu arbeiten, bei den Kindern und den Jugendlichen Spaß daran zu wecken, was drücke ich damit aus? Wie kann ich betonen, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Das ist schon ganz anders. Wo setze ich eine Betonung und welche Emotion kommt dann mit? Durch die Stimme.
Und da gibt es also Berufe, die man da ganz gezielt erlernen kann, wenn man also auch entsprechend Lust und Liebe dazu hat. Ich denke immer, dass die Sprechberufe oder diese Berufe, die sich über Sprache definieren lassen, dass die eigentlich zu kurz kommen in der Werbung, in der Hinführung der Schülerinnen und Schüler auf diese Berufe.
Im Bereich Berufsauswahl? Ja, da stecke ich jetzt nicht gerade so drin mehr in der Sache, wie gehe ich damit vor, mich für Berufe zu interessieren. Für mich war als Jugendliche so ein Thema, ich möchte gerne mit Leuten zusammenarbeiten und aber auch nicht immer nur mit denselben, jetzt die Kollegen, und auch nicht so kurz wie, ich verkaufe mal jemandem was, sondern ich begleite eine Weile lang jemanden und dann lasse ich ihn wieder gehen. Und das habe ich in meinem Beruf, das hätte ich als Fahrlehrer genauso.
Das ist aber so ein Punkt, wo ich denke, dass die Schule auch ein bisschen nachlegen könnte, auf diese Sprechberufe aufmerksam zu machen. Also ich erlebe immer so Aha-Effekte da. Du kannst mit deiner Stimme Geld verdienen. Wie, was? Habe ich nie gehört, ja? Also so.
Ja, das stimmt. Ich war letztens zu Gast im Gymnasium in Treusig. Da gab es einen Berufsfindungstag, habe meinen Beruf vorgestellt. Und das war auch sehr interessant für die Jugendlichen dort.
Und was alles zur Berufsausbildung dazugehört, zur Stimmerzieherin oder zur Stimmlehrerin beziehungsweise Atemsprechlehrerin, das erfahren Sie hier nach der nächsten Musik. Die Musikauswahl hat Frau Flörike selbst mitgebracht. Was hören wir denn als nächstes?
Ich habe mitgebracht von Inga Rumpf das Album In the 25th Hour. Und dann nehmen wir jetzt mal den Titelsong. Die Nummer 4.
Dann müssen Sie an dem Rädchen da drehen, die Nummer 4.
In diesem hier.
So, und dann geht es gleich.
Ich sitze nämlich näher am CD-Spieler.
Ja, das bringt das Studio so mit sich.
Aus der Schule geplaudert. Die Sendung für Bildung und Erziehung auf Radio Funkwerk. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
Stimme und Sprache, darum geht es heute hier in der Sendung Aus der Schule geplaudert. Gast im Studio Frau Julia Flörike, die aus dem Bereich Sprach- und Stimm- und Atemlehrerin kommt. Frau Flörike, vielleicht widmen wir uns in diesem Teil mal kurz dieser Berufsausbildung. Was gehört alles dazu? Was muss man tun, um Stimmlehrerin werden zu können?
Wichtig ist es vor allem, dass man die deutsche Sprache gut beherrscht und selbst stimmengesund ist, also auch eine belastbare, gut gebildete Stimme hat. Wir haben dazu auch eine Aufnahmeprüfung, wenn man in die Berufsausbildung gehen möchte. Braucht auch ein Gutachten von einem Phoniater, das ist ein Stimmenfacharzt. Musikalisch sollte man sein, denn in meiner Ausbildung geht es auch darum, im Bereich Stimmbildung mal einen Sänger zu begleiten. Das heißt zumindest in den Stimmübungen, also akkordisch. Das heißt, man braucht auch ein musikalisches Gehör, vor allem sowieso ein gutes Gehör, da ich sehr feines Ohr brauche, um die stimmlichen Veränderungen meiner Kunden zu hören. Ganz im Feinen.
Wann kriegt man denn das mit, dass man diese Voraussetzungen hat?
Wann kriegt man das mit? Also ich denke, wenn man so ein Mensch ist, der immer Lust hat an Singen und Sprache, schon im Kinderchor war, so wie ich, und durch die ganze Schullaufbahn immer im Chor war. Ich hatte auch schon Gesangsunterricht vor der Ausbildung. Das haben auch einige, die diesen Beruf ergreifen oder sind sogar fertig ausgebildete Sänger oder Schauspieler, die dann mehr in den pädagogisch-therapeutischen Bereich wechseln möchten. Und das ergänzt sich immer sehr gut.
Und was gehört dann alles dazu, zu dieser Ausbildung? Es ist keine universitäre Ausbildung.
Es ist eine 3-jährige Berufsfachschule. Die ist in Bad Nenndorf bei Hannover. Heißt Schule Schlafhorst Andersen für Atmung und Stimme, denn Clara Schlafhorst und Hedwig Andersen sind die Begründerinnen dieser Arbeitsweise, nach der wir hauptsächlich arbeiten. Und das ist schon gut 100 Jahre her, dass die sich zusammen gefunden haben und die Methode entwickelt haben. Inhalte in der Ausbildung ist natürlich der ganze medizinische Bereich. Also wie ist der Körper gebaut, welche Funktionen gibt es, Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenbereich, Lungenkunde und das Gehör. Dann ist Pädagogik und Psychologie auch ein theoretisches Hauptfach und dann die ganzen praktischen Fächer, die heißen bei uns Atmung und Stimme, Atmung und Bewegung, Atmung und Sprechen. Da hören Sie auch schon, bei uns ist der Atem ganz zentrales Wesen, könnte ich schon fast sagen, ganz zentrale Geschichte, mit der wir dann in Atmung, in Bewegung, Stimme und Sprechen reingehen.
Also quasi die Basis für alle Sprechübungen ist das Atmen, und da kann man sicherlich auch viel falsch machen zu Sprach- und Stimmfehlern. Kommen wir nachher nochmal. Ziel ist der Ausbildung aber, dass man selbstständiger Stimmlehrer wird.
Ja, selbstständig oder angestellt. Man kann also mehr im therapeutischen Bereich, in der Logopädie arbeiten oder auch in einem Klinikum für Bereich auch Sprachstörungen oder Stimmheilklinik. Ich kann genauso mehr im pädagogischen Bereich arbeiten, also dass ich an der Schauspielschule zum Beispiel Sprecherziehung unterrichte.
Meine Lieblingsfrage ist, ist das jetzt ein typischer Frauenberuf?
Ja, das muss ich so beantworten. In meiner Klasse zum Beispiel waren wir 24 Schüler, davon 4 männlich.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht.
Denn Männer haben ja mitunter auch gute Stimmen. Und warum ist der Beruf nicht so lukrativ vom Bezahlen her oder was?
Als ob es darauf nur ankäme. Es ist auf jeden Fall eine Berufung, die man haben sollte für diesen Beruf. Generell sind Frauen und Mädchen eher so die sich auf das Sprechen stürzen, und die Jungs ja auch eher mehr in die Bewegung. Das sieht man in der Sprach- und Bewegungsentwicklung der Kinder sehr gut.
Also Mädchen sind hellhöriger vielleicht.
Ja, feinfühliger. Ich glaube, diese Diskussion fangen wir jetzt besser nicht an.
Nein, da sprengen wir die Sendung. Aber um das Hellhörige jetzt mal weiter zu schulen, haben Sie eine weitere CD aufgelegt?
Ja, und zwar habe ich mitgebracht etwas Klassisches, Barockes sogar, von Johann Sebastian Bach. Jesus bleibet meine Freude, eine Klavierbearbeitung aus einem Choral, aus der Kantate Nummer 147. Und es spielt Eduard Stahn, der mein Klavierlehrer zum Examen war.
Aus der Schule geplaudert. Die Sendung für Bildung und Erziehung auf Radio Funkwerk. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
Stimme und Sprache ist Thema in der Sendung Aus der Schule geplaudert. Und Julia Flörecke, staatlich geprüfte Atemsprech- und Stimmlehrerin, ist Gast im Studio und berät uns. Frau Flörecke, nachdem wir die Ausbildung zum Sprecherzieher absolviert haben, müssen wir uns jetzt mal mit dem Problem Sprachstörungen, Sprachentwicklungsstörungen auseinandersetzen. Denn Sprachstörungen im Kindesalter sind ja recht häufig.
Leider ja.
Was tritt da also alles auf?
Also wir können unterscheiden nach den Schwerpunkten. Ist das eine reine Aussprachestörung, das typische Lispeln zum Beispiel, oder dass das Sch noch nicht richtig gebildet wird? Oder geht es dahin, dass ein Kind den Wortschatz noch gar nicht so weit drauf hat, wie es in dem Alter haben sollte? Man guckt halt immer in Vergleichswerten. Wortschatz heißt einerseits der aktive Wortschatz, das, was kann das Kind erzählen, und auch der passive Wortschatz, das, was das Kind verstehen kann. Dazu noch der Bereich, wie weit ist die Grammatikentwicklung?
Das hat ja nun viel mit Vorbildwirkung zu tun. Was erlebt das Kind zu Hause? Sitzt es oft vorm Fernseher allein? Ist es oft allein gelassen? Oder ist die Kommunikation in der Familie gut entwickelt?
Ja.
Kann man das so generell sagen? Da liegen die Hauptursachen.
Generell liegt es auch daran, ja, wie wird kommuniziert? Wie wird das Kind angeregt zu kommunizieren? Im Radio und im Fernsehen, das ist ja eine Einweg, also nicht zum Wegwerfen, aber eine Einwege-Kommunikation. Das Kind oder Sie als Zuhörer jetzt können gar nicht darauf antworten, außer Sie rufen jetzt hier mal an. Und damit wird das Kind halt nicht angeregt, selbst zu sprechen. Im Spiel allerdings oder beim gemeinsamen Gute-Nacht-Lieder singen ist das Kind gefordert, auch mitzumachen. Genauso wie wenn es sonst auch etwas möchte.
Nun sagen ja die Entwicklungspsychologen und Ärzte und Mediziner, dass die Kommunikation eines Kindes schon im Mutterleib anfängt, dass also Musik, die man in der Schwangerschaft gehört hat, häufiger gehört hat, bei den Kindern nachhaltiger im Gedächtnis bleibt, als man bisher angenommen hat.
Ja, das Ohr ist sehr, sehr früh schon voll funktionsfähig entwickelt, so dass das Kind auch richtig gut hören kann im Mutterleib. Es kann auch die Zischlaute schon unterscheiden, sehr, sehr früh. Und somit ist das Kind schon über das Gehör an seine Mutter gekoppelt, weil es die Mutterstimme immer hört. Natürlich etwas gefiltert. Es hört sich anders an, wenn man da so in dieser Blase da schwimmt. Damit bin ich auch geprägt auf die Muttersprache, die ich höre. Wenn jetzt natürlich die Mutter während der Schwangerschaft viel Fremdsprache spricht, zum Beispiel in Amerika einen Auslandsaufenthalt hat und dort beruflich viel Englisch redet, zu Hause dann Deutsch, so hat das Kind schon eine Prägung übers Gehör auch für das Englische. Das erklärt unter anderem auch, dass Franzosen und Engländer die Sprachen unterschiedlich, also die gegenseitig die andere Sprache so schlecht aussprechen können, weil die Frequenzen, die ich als Kind mitkriege, ganz anders sind.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich als Mutter oder beziehungsweise als Eltern relativ früh mit der Kommunikation anfangen muss und auch mit der Stimmbildung. Was muss man denn da tun?
Wann beginnt man mit der Kommunikation? Also eine Mutter ist ja hoffentlich liebevoll ihrem Embryo zugetan. Das ist ja auch eine Art Kommunikation, eventuell nicht die verbale, aber die nonverbale und die emotionale. Und die Sprachanregung mit dem Baby dann, das auf der Welt ist, mit dem Angucken, mit dem Blickkontakt, mit der Körperberührung, das alles zusammen prägt dann und aktiviert die Sprachentwicklung.
Und da kann man auch schon Fehler machen?
Fehler machen vor allem dadurch, dass man nichts macht, also dass man nicht mit dem Kind kommuniziert.
Also zu wenig oder gar nicht.
Mhm. Ja, also es gibt einen ganz alten Versuch, es ist eine sehr traurige Geschichte, es war unter dem alten Kaiser oder König, vielleicht Friedrich, der erforschen wollte, wie ist denn die Ursprache und dachte, wenn ich jetzt eine Gruppe von Babys habe, mit denen ich nicht weiter kommuniziere, die entwickeln die Sprache von selbst. Und leider ist das nicht passiert, sondern sie sind wirklich auch eingegangen.
Alle 5 gestorben, ja. Ja. Das, ich glaube, geht auf Kaiser Karl zurück. Also ein Beispiel, was immer wieder genannt wird. Das heißt also, Eltern müssen mit ihren Kindern rechtzeitig kommunizieren in verschiedenen Formen und dann auch die einzelnen Phasen der Kommunikation, also die Lallphase und andere, auch mit abarbeiten im Prinzip.
Ja.
Auch wenn es nicht gelehrt wird, also auch wenn die Eltern da auch so ziemlich auf sich allein gestellt sind.
Vieles ist da ja auch Intuition, was man macht. Also wenn man sich einlässt auf sein Kind und mit ihm liebevoll umgeht und das aufgreift, wenn das Kind mal Ga macht und das dann weiterentwickelt, zum Beispiel zum Gaga und immer so ein bisschen hin und her gibt. Man gibt immer ein Stückchen weiter mehr vor. Natürlich soll es noch nicht mit hochtrabenden Texten traktiert werden, genau.
Wie sieht es denn mit Vererbung aus? Lassen sich Sprachstörungen vererben oder gibt es solche Fälle, dass Lispeln oder bestimmte Konstruktionen da nicht...
Vererbung ist zu viel gesagt. Es gibt oft eine familiäre Disposition, hat man einen Hang dazu, dass es etwas schwieriger ist, Sprache zu entwickeln. Oder die Sprechbewegung, die Motorik richtig auszubilden.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, Sprachstörungen zu erkennen und dann auch entsprechend zu behandeln?
Das ist einerseits erstmal große Aufgabe der Kinderärzte, wenn sie ihre Vorsorgeuntersuchungen mit dem Kind machen. Dort ist auch dabei, den Sprachstand abzufragen, abzutesten. Und ansonsten leisten hier auch eine große Arbeit die Erzieher, die ja die Kinder beobachten und vergleichen aus ihrer Erfahrung raus mit anderen Kindern und so mit den Eltern auch ins Gespräch kommen können, wenn sie merken, dass das Kind doch nicht so spricht, wie es in dem Alter eigentlich angebracht wäre.
Gibt es da auch Pflichtuntersuchungen für Kinder auf die Stimmausbildung?
Auf die Stimmausbildung?
Auf die Sprechweise. Dass man sagt, also du musst jetzt mal zum Arzt gehen oder alle 2 Jahre musst du zum Arzt gehen, um deine Stimmentwicklung da kontrollieren zu können.
Wie ich schon erwähnte, es ist Teil der U-Untersuchungen und wenn ein Kinderarzt da eine Auffälligkeit feststellt, überweist er meistens nochmal zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, dass der das Gehör vor allem überprüft, denn wir lernen das Sprechen ja über das Hören. Ich kann eigentlich nur das sprechen, was ich gehört habe. Und wenn ein Kind jetzt ganz oft eine Mittelohrentzündung hat, zum Beispiel, da ist es immer akut schwerhörig und verpasst dann in dem Moment seinen Teil der Sprachentwicklung. Es gibt sogenannte offene Fenster in der neurologischen Entwicklung. Das heißt, es gibt bestimmte Zeitbereiche, wo ich gerade vielleicht für die Bewegungsentwicklung oder für die Sprachentwicklung, den Wortschatz, geöffnet bin. Und wenn in diesem offenen Fenster gerade nichts gelernt wird, ist es hinterher schwieriger. Da passt also dieser Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Zwar nicht mit nimmermehr, aber wesentlich schwerer.
Also mit größerem Aufwand dann zu korrigieren. Mhm. Und das ist eine Aufgabe für Eltern, aber auch für die Erzieherin, da rechtzeitig einzuhaken und Maßnahmen einzuleiten.
Da liegt es mir auch immer sehr am Herzen, wenn die Kinder frühzeitig zur Sprachtherapie kommen, denn dann sind wir einfach schneller wieder fit.
Ja, das ist also ein Tipp, den man Eltern und vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrern geben kann. Denn Sprachstörungen werden ja im Kindesalter, wenn sie nicht erkannt werden, auch mit in die Schulzeit hineingeschleppt.
Ja, also wenn ein Kind in der ersten Klasse auftaucht, sollte es sprachlich eigentlich fit sein.
Können dann immer noch Sprachstörungen eintreten, wenn man mit entsprechenden guten Voraussetzungen in die Schule kommt?
Also wenn die Grammatik, der Wortschatz und die Aussprache erstmal da ist, dann ist sie da. Also es passiert irgendwas in den Artikulationsorganen unfallmäßig. Was natürlich immer wieder, in welchem Lebensalter auch immer auftreten kann, ist das Stottern.
Welche Ursache gibt es da?
Da streiten sich die Gelehrten. Es ist zumindest so, dass jeder von uns, wenn er gerade nicht so im Gleichgewicht ist, mal mehr oder weniger ins Stocken kommt, dass die Stimme halt auch mal unruhiger wird, dass man sich mal mehr oder weniger verplappert. Das ist normal, diese Unflüssigkeiten, aber bei einem gewissen Maß ist es dann zu viel und dann beginnt sowas wie ein Folgekreis. Ja. Man beginnt ein bisschen zu stottern, dann kommt eine komische Reaktion drauf, man fühlt sich unsicher und dann kommt eventuell dann die Angst davor, dass man das wieder falsch macht und so kann man ins Stottern auch hereinrutschen. Und dafür gibt es auch so eine familiäre Disposition, aber es ist nicht vererbbar.
Da hängt also ganz viel Psyche mit dran,
ja,
die man da auch ein bisschen ändern kann. Mhm. Und da gibt es ja auch Strategien in der Zwischenzeit, wie man Stottern wieder ablernen kann oder verlernen kann oder wieder zur Normalsprache zurückfinden kann. Wir finden aber jetzt erstmal zur Musik zurück, Frau Flörike.
Ja, wir hatten jetzt ausgesucht und zwar zum Thema Kinder. Ich habe ja schon erwähnt, es ist gut, mit denen zu singen, auch Fingerspiele zu machen. Und ich habe jetzt als Beispiel dabei ein kleines Gedicht von Joachim Ringelnatz und zwar liest Otto Sander.
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann kam ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei, und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum, gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips.
Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk und es geht um Stimme und Sprache. Frau Flörike ist Gast hier im Studio, sie ist Expertin. Wir hatten jetzt Sprachstörungen im Kindesalter, Frau Flörike. Manche Sprachstörungen lassen sich aber auch nur operativ behandeln oder medizinisch behandeln. Was gibt es da für Grenzen, wo man sagen muss, das muss in dem und dem Alter erledigt sein, denn sonst hat es keinen Zweck mehr?
Also im Bereich Sprachstörungen mit Kindern, was da im Operationsbereich gemacht wird, ist natürlich, wenn ein Säugling jetzt eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat oder nur ein Teil davon, Lippenspalte oder Gaumenspalte, das muss sofort operiert werden, dass sich das Ganze richtig ausbildet mit dem Mund- und Nasenraum, hat auch dann mit der Ernährung zu tun, mit dem Schlucken können. Ansonsten ein kleinerer Eingriff ist das Zungenbändchen mal zu durchtrennen, wenn das wesentlich zu kurz ist, weil das die Zungenmotorik einschränkt.
Mandeln entfernen oder Polypen?
Das ist dann mehr eine gesundheitliche Sache, kommt im Bereich Sprache dann aber da zutage, dass die Nasenatmung gestört ist. Dadurch dann auch, wenn die Kinder viel durch den Mund atmen, die Zungen auch zu schlaff sind und dadurch auch das Lispeln fördern können. Generell ist Nasenatmung wesentlich gesünder, weil es die Luft für die Atmung erwärmt, befeuchtet, reinigt. Und der Gaumen wird auch anders ausgebildet, wenn die Zunge immer schön in ihre Ruhelage kommt und beim Schlucken gegen den Gaumen drückt, dann wird er schön flach geformt im Laufe des Wachstums und somit entstehen auch keine Nasenscheidewandverkrümmungen.
Und Nasenatmung ist auch viel beruhigender, wenn man also aufgeregt ist, 5-mal durch die Nase geatmet, dann kriegt man den Puls auch ganz schön wieder runter.
Ja, weil
es
sehr schön an die Zwerchfellatmung gekoppelt ist.
Genau. Da haben wir jetzt den Übergang zur Atmung geschafft, den Sie ja in Ihrer Ausbildung als Basisthema absolvieren durften. Atemtechnik wird ja eigentlich angeboren. Kinder kommen ja auf die Welt und können atmen.
Ja, zum Glück.
Zum Glück. Trotzdem gibt es da verschiedene Techniken und irgendwie habe ich so immer den Eindruck, dass die Nasenatmung im Laufe der Entwicklung so ein bisschen vernachlässigt wird.
Das Spannende bei der Atmung ist, dass es einerseits unwillkürlich, aber auch willkürlich gesteuert werden kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, so, ich atme jetzt mal ein und halte meinen Atem dann aus, an. Oder ich atme mal richtig kräftig aus. Das kann ich willentlich steuern. Ich muss es aber nicht. Ist auch ganz praktisch, sonst müsste ich in der Nacht immer denken, einatmen, ausatmen, ja. Atempause. Die Atempause ist so ein Ding, das ist bei uns in der Ausbildung ganz zentral und in der Arbeit. Denn diese Ruhepause nach der Ausatmung ist der Moment, wo sich die Kräfte regenerieren können. Also die Atemkräfte, die Muskeln im Stimmbereich. Und diese wird oft verloren, die Pause. Das merkt man dann auch, wenn man nervös ist, wenn man viel und schnell spricht. Und dann kann die Einatmung auch nicht so gut greifen und damit ist die Stimme nicht so schön aufs Sprechen, aufs Töne machen vorbereitet.
Atmen kann man aber auch wieder üben lernen oder Nasenatmung kann man wieder üben. Ist vor allem für Kinder, denke ich mal, auch wichtig, dass sie nicht immer über diese Schnappatmung dann versuchen, Luft zu holen und dann zum Hyperventilieren neigen.
Das Schnappen ist eher so eine Eigenschaft von den Erwachsenen. Ja. Bei den Kindern ist es halt die Sache, kann ich durch die Nase atmen. Wenn ich durch den Mund atme, dann kommt auch das wieder mit der Infektanfälligkeit, dass dann die Mandeln wieder anschwellen und dann wird es wieder schwieriger, durch die Nase zu atmen. Das ist halt dieser Kreislauf. Ja, man kann an der Atmung arbeiten, ist in der Meditation auch oft ein großes Thema oder beim Yoga, in der Atemtherapie an sich. Also Atmung und Psyche arbeiten da auch viel miteinander. Man sagt ja auch, man hält vor Schreck mal die Luft an oder es bleibt einem die Luft weg, wenn man sich über etwas ärgert. Das sind da die Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen und eine schöne, ruhige Atmung fährt auch die Aufregung wieder runter auf einen Normalzustand, sodass man sich entspannen kann.
Müssen Eltern da ab und zu mal die Handbremse einschalten bei den Kindern und sagen, atme jetzt mal wieder durch die Nase oder wird dieser Bereich nicht zu sehr dem Selbstlauf überlassen?
Es ist schwierig natürlich, das zu erkennen erstmal als Elternteil. Was ist da los, wenn Sie jetzt also bei Ihnen ein Licht aufgeht und merken, ja, mein Kind, das hat eigentlich immer meistens den Mund offen und atmet durch den Mund, schnarcht und hat auch so ganz kleine Nasenlöcher, dann sage ich, dann passen Sie mal auf. Da könnte es sein, dass es schon eine habituelle Mundatmung ist, also eine gewohnheitsgemäße und dann eben da auch dieser Kreislauf in Gang kommen könnte.
Welche Atemtechniken sollte man denn trainieren? Wann und wie oft?
Atemtechnik ist auch so ein Wort. Was ist Technik? Mir geht es viel darum, zurückzukommen zum natürlichen, zum physiologischen Atemablauf. Dieser Kreislauf, diese drei Phasen, Einatmung, dann die betonte Ausatmung, wird vor allem betont, wenn ich was erzähle, spreche oder singe. Und dann diese Gelassenheit, diese Lockerheit in der Atempause. Und das kann ich vor allem mit der Technik des sich wieder auf den Körper besinnen, üben.
Und ein schöner Übungsort gibt es oder bietet sich im Auto da, wenn man allein fährt und nichts zu tun hat, dann kann man solche Sprachübungen machen, dann hört es keiner und das ist also sicherlich auch ganz wichtig eigentlich für jeden Menschen, dass er sich ab und zu mal so ein bisschen zurücknimmt und was für seine Atemtechnik tut, aber auch für seine Stimme, für seine Sprechtechnik.
Im Auto würde ich weniger die Atemübungen machen, um die Entspannung zu bekommen. Das kann man schön auf dem Sofa machen. Das Auto bietet sich dafür an, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, mal meine Artikulationsorgane, also die Lippen und die Zunge, in Bewegung zu bringen, sie darauf vorzubereiten, dass ich bald einen Sprechalltag habe und die Stimme ein bisschen wach zu machen, anzuwärmen.
Wir haben schon eine Musik aufgelegt und dazu wollen Sie noch was sagen.
Ja, und zwar nächstes Jahr bringen Sie was Schönes mit, was Sie mögen. Ich mag schon seit langem im klassischen Bereich die Musik von Beethoven und im moderneren Bereich die Musik von Billy Joel. Und was ich jetzt mitgebracht habe, ist erstmal aus der Sonate die Pathetik, den dritten Satz, das Adagio von dem Beethoven. Und diese Hauptmelodie des Adagios hat Billy Joel in einem Lied verarbeitet für die Melodie seines Refrains. Und das werden wir dann auch ziemlich bald danach auflegen.
So, wir sind auf Spurensuche hier in der Sendung aus der Schule geplaudert und wir müssen noch die richtige Spur finden, denn die Ankündigung, die Frau Flörike zum Musikstück gemacht hat, passte jetzt nicht zum Musikstück und wir spielen jetzt erstmal eine CD, Frau Flörike. Was hören wir in der Zeit, wo wir suchen?
Musik aus Namibia, A Handful of Namibians, eine Gruppe von namibianischen Musikern, die moderne Musik machen, Afrika Zähler.
Aus der Schule geplaudert. Die Sendung für Bildung und Erziehung auf Radio Funkwerk. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
Wir sind noch beim Experimentieren. Wir suchen noch die richtige Spur für den von Frau Flörecke angekündigten Titel. Und vielleicht ist er jetzt online?
Also den Beethoven finde ich nicht. Der scheint sich versteckt zu haben. Wahrscheinlich geht es vom ersten in den zweiten Satz direkt über.
Aus der Schule geplaudert. Radio Funkwerk auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar.
Nach der schwierigen Spurensuche haben wir jetzt uns doch entschlossen, noch mal ein paar Hinweise zu geben, wie man sich vielleicht auf die Frage Stimmpflege, Stimmtraining, Stimmtechnik einstellen kann, wo man Informationen bekommen kann, wie man sich da vielleicht noch autodidaktisch doch sprachlich und stimmlich weiterbilden kann.
Was ich Ihnen mitgebracht habe, sind ein paar Stimmgebote von Horst Gundermann, ein recht bekannter Stimmarzt. Und ich beginne einfach mal. Das erste ist, du sollst deinen Atem ruhig und gleichmäßig fließen lassen und die Ausatmungsruhepause sowie die sinngebende Atempausen einhalten. Das ist das, was wir schon hatten, dass man nicht einfach so ganz schnell durch die Gegend schnappt, sondern den Atem ruhig fließen lässt und damit die Stimme zum Tragen bringt. Dann eines seiner Gebote ist, du sollst deine Stimme in Übereinstimmung mit deiner Stimmung gebrauchen. Das ist das Thema. Manchmal sagt man nur Hallo und der andere sagt, na was ist denn schon? Ist alles okay? Stimme trägt die Stimmung. Und dass man da, je nachdem, was man gerade vorhat, sich dann auch in die Emotion vielleicht nochmal absichtlich reinsetzt. Wichtig ist auch das Gebot, du sollst deine Stimmkraft der Raumgröße anpassen. Wir im Studio können jetzt hier sehr entspannt miteinander reden. Wenn man natürlich vor einer Gruppe ein Referat hält oder den Unterricht macht und je nachdem, wie die Akustik in dem Raum ist, muss ich dann etwas mehr reingeben. Das heißt, ich bleibe jetzt mal beim Thema Unterrichten. Ich tue so, als wäre hinter der letzten Reihe noch jemand, der da sitzt und zu dem spreche ich. Damit kriege ich schon mal mehr Tragfähigkeit für die Stimme.
Das ist eine ganze Menge, was man da beachten muss. Aber es gibt auch Literatur, wo man das nochmal nachlesen kann.
Ja, da gibt es einiges inzwischen auf dem Markt. Wichtig ist generell auch, dass man sich eine Stimmruhe gönnt, nachdem man viel gesprochen hat oder wenn man merkt, dass die Stimme doch etwas heiser ist, dass sich etwas angegriffen ist. Das betrifft also alle die, die ihre Stimme wirklich zum Arbeiten brauchen, sollten da ein bisschen vorsichtiger sein als andere und nicht zu lange. Also wenn es irgendwie wehtut und knarzt und kratzt und krächzt, dann mal sich in den Tag rausziehen, Stimmruhe halten und wenn es nicht besser wird, zum HNO-Arzt gehen. Literatur, was ich mitgebracht habe, Herr Gundermann, Horst Gundermann, Heiserkeit und Stimmschwäche, ein Leitfaden zur Selbsthilfe, wenn die Stimme versagt, im Gustav Fischer Verlag erschienen. Und für die Menschen, die ihre Stimme mehr im Beruf einsetzen möchten, in der Sache, wie wirke ich, da habe ich als Empfehlung von Ingrid Amon Die Macht der Stimme, Persönlichkeit durch Klang, Volumen und Dynamik im Wirtschaftsverlag Überreuter erschienen.
Vielen Dank, Frau Flörecke. Mit Blick auf die Uhr ist die Sendezeit schon zu Ende. Vielen Dank für die Hinweise, für die Informationen. Und ich denke, wir hören uns mal wieder, denn da gibt es sicherlich noch einige Bereiche, die wir gar nicht so berührt haben in der Stimm- und Spracherziehung oder Stimm- und Sprachbildung und Ausbildung. Und ich würde mich freuen, Sie hier mal wieder im Studio begrüßen zu können.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Jetzt haben wir noch ein Stückchen Musik übrig. Eine?
Ich habe was Besonderes mitgebracht. Eine kleine Aufnahme von mir selbst. Am Klavier begleitet mich Ole Klee, ein guter Freund von mir. Ein Jazz-Standard Misty.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 18. Februar 2010, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.